Moin und hallo, liebe Studis. Hier ist wieder eine Podcast-Folge zur Algebra und die ist ein bisschen besonders aus mehreren Gründen. Einerseits, weil sie thematisch gemischt ist, andererseits, weil sie nicht direkt zu aktuellem Vorlesungsstoff in Bezug steht und weil heute der Tag vor Weihnachten ist. Ich bin fast alleine im Institut. Das hat auch Vorteile. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach so eine Podcast-Folge aufnehmen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Telefon klingelt oder jemand an der Tür klopft. Wohlgemerkt eine Person, die das Bitte-nicht-stören-Schild dann schon ignoriert hat oder so. Okay, der Hauptgegenstand dieser Podcast-Folge soll sein, dass wir über Gruppen sprechen und uns gemeinsam erinnern, was wir da aus der linearen Algebra wissen. Aus der Vorlesung lineare Algebra, sollte ich sagen. Falls Sie die bei mir gehört haben und falls Sie die woanders gehört haben, dann haben Sie vielleicht andere Dinge kennengelernt, weniger oder mit anderen Formulierungen, anderen Notationen, was auch immer. Da gucken wir dann. Es ist sinnvoll, sich diese Folge anzuhören und gegebenenfalls auch nochmal im Skript nachzulesen. Sie können sich ja in die Vorlesung jetzt immer noch eintragen im StudIP nachträglich und dann einfach mal ins Skript gucken. Ich sage gleich was dazu, wo das steht, worüber ich spreche. Und wenn Sie dann da beim Wiederholen irgendwo auf Probleme stoßen oder Fragen, dann können Sie mich ja kontaktieren. Der Plan ist nämlich, dass wir dann im Januar direkt einsteigen und dass ich eben nicht nochmal wiederhole, was ist eine Untergruppe, was ist ein Normalteiler, was ist eine Faktorgruppe oder so. Da sind wir dann hoffentlich alle auf dem gleichen Stand, dank dieser Podcast-Folge und dank Ihres Einsatzes. Es hat ja auch was damit zu tun, ob Sie sich jetzt vorher schon damit beschäftigen. Das andere Thema, das ich am Anfang kurz anreißen möchte, ist das Thema Prüfungen und Lehramtsstudienreformen. Fangen wir mit den Prüfungen an. Ich habe ursprünglich einen etwas größeren Prüfungszeitraum angegeben, weil ich befürchtet habe, ich sage jetzt befürchtet, das klingt so gemein, aber ich meine es gar nicht so, weil ich befürchtet habe, dass ich noch viel mehr mündliche Prüfungen habe in dem Zeitraum und weil ich da genug Puffer lassen wollte, damit wirklich da die Leute alle reinpassen. Und dann habe ich gedacht, bevor das nachher Probleme gibt, wenn Leute an einem Datum eine Prüfung haben, das offiziell nicht zum Prüfungszeitraum gehört, gebe ich lieber ein paar Tage mehr an, vorsichtshalber. Erstens für so Sonderwünsche und zweitens, um ein bisschen Puffer zu haben, falls Leute krank werden und dann ihren ursprünglichen Termin absagen müssen und dann ein paar Tage später erst kommen. So war das gedacht. Es war nicht so gedacht, dass ich von vornherein dann all diese ganzen Termine anbiete und sie sich über diesen ganzen Zeitraum verstreuen können. Das war nicht der Plan, sondern gewünscht ist von meiner Seite, dass sie sich möglichst in diesen ersten 2 Wochen ihren Termin suchen. Und wenn das nicht geht und es gibt triftige Gründe, das weiß ich, oder wenn dann eben Leute krank werden und einen späteren Termin brauchen, dann habe ich dafür diesen Puffer. Da können wir also im Januar gern drüber sprechen, aber das ist der Grund, warum der ursprüngliche Zeitraum als etwas größer angegeben war und warum ich jetzt aber die Listen nur für diese 2 Wochen hingelegt habe. Daher kam das. Wir brauchen da einfach ein bisschen Puffer. Beim Wiederholungszeitraum Ende März, Anfang April, da lege ich jetzt noch gar nichts aus, denn da habe ich zwar mir schon so ungefähr überlegt, wo der Zeitraum sein soll, aber erstens brauchen wir alle auch zwischendurch mal Pause und Urlaub und sowas, nicht nur ich, auch die Leute, die beisitzen. Und da brauchen die ein bisschen Planungssicherheit, wann keine Prüfungen sind. Und außerdem weiß ich ja noch gar nicht, wie viele Termine da überhaupt gebraucht werden, denn eigentlich sind das Wiederholungstermine, sprich, da kommen Leute, die beim ersten Mal durchgefallen sind. Und damit ich überhaupt einschätzen kann, wie viele Termine ich da brauche, muss ich ja erstmal sehen, wie die erste Runde läuft. Und deswegen gibt es da jetzt noch keine Listen, noch keine Termine, man kann sich da noch nicht eintragen. Das geht erst, wenn die erste Runde durch ist. So, was hatte ich noch? Ich glaube, zu den Prüfungen war das alles. Es gibt ja auch nochmal einen Workshop dazu, da können Sie dann auch nochmal ganz viel nachfragen. Und im Januar gibt es ja auch die Gelegenheit, mehrere Wochen lang. Dann wollte ich was zur Studienreform sagen für die Lehramtsstudiengänge. Da ist eine der Veränderungen die Trennung der Algebra. Das betrifft Sie jetzt in gewisser Weise gar nicht, weil Sie die Algebra jetzt im neuen Format hören. Und entweder ist dann Ihr Studium sowieso bald zu Ende und die Reform betrifft Sie gar nicht. Oder die Reform betrifft Sie in dem Sinne, dass Sie in die neue Studienordnung kommen und dann wird einfach geguckt. Und wenn Sie die Algebra für LAS gemacht haben mit passender Prüfung, dann wird Ihnen das halt als Algebra 1 mit 5 Punkten angerechnet. Das heißt, Sie verlieren nichts. Und wenn Sie die komplette Algebra gemacht haben mit den entsprechenden Leistungspunkten, dann wird Ihnen das in der neuen Studienordnung dann als Algebra 1 und Algebra 2 angerechnet. Das heißt, Sie bekommen 5 Punkte im Pflichtbereich und 5 Punkte im Wahlpflichtbereich. So sieht es dann aus. Und ob man in die neue Studienordnung kommt oder nicht, das hängt im Wesentlichen davon ab, wo man in seinem Studium gerade ist. Wenn man noch ziemlich zu Beginn des Studiums unterwegs ist, dann hat man von den Sachen, die wir ändern, so gut wie noch nichts gemacht, außer vielleicht die Algebra, die habe ich gerade erwähnt. Insbesondere hat man dann meistens noch kein Proseminar und auch noch kein Fachseminar gemacht. Und das ist einer der Bereiche, wo wir Änderungen haben. Das heißt, dann wird man einfach in die neue Studienordnung rübergeschoben. Es ändert sich so gut wie nichts und man hat dann in der Zukunft halt ein paar Dinge, die anders sind, als sie vorher gewesen wären. Dazu beantworten andere Leute am Institut und ich auch gerne Fragen. Und dann gibt es die Leute, die eben schon sehr weit in ihrem Studium sind und bei denen sich der Wechsel nicht lohnt, denn denen fehlt zum Beispiel nur noch eine Veranstaltung oder nur noch irgendwas aus dem Wahlpflichtbereich oder so. Das heißt, ja, die machen das dann einfach, schließen ihr Studium ab und bekommen von der Reform quasi nichts mit. Eine wesentliche Veränderung neben dem Neuzuschnitt der Pflicht- und Wahlpflichtbereiche und der Aufteilung der Algebra ist, dass wir das bei den Seminaren verändert haben. Was wir vorher hatten, war, dass es ein Proseminar gab und ein Fachseminar und beides war unbenotet. Und jetzt gibt es nur noch das Fachseminar und das ist benotet. Das hat was damit zu tun, dass wir ziemlich strenge Vorgaben haben, wie viele benotete Sachen wir brauchen und aus welchen Bereichen und was mündlich und was schriftlich und bla bla bla. Da sind wir bei den Lehramtsstudiengängen einfach aufgrund der Rahmenbedingungen ein bisschen eingeschränkter als bei den anderen Studiengängen. Aber wir haben uns innerhalb dieser Rahmenbedingungen bemüht, das Ganze gut zu strukturieren und so, dass es auch zu unserem Institut passt und zu dem, was wir hier sinnvoll anbieten können. Das heißt, dass viele von Ihnen jetzt einfach merken, oh, vorher hätte ich ein Proseminar machen müssen, muss ich jetzt nicht mehr. Und ich überlege gerade, das ist so eine Sache, die Sie vielleicht betrifft, zumal das dann viele im Bereich der Algebra gemacht haben. Aber Sie können dann ja sehr gerne Ihr Fachseminar in der Algebra machen, wenn Sie das möchten. Das kann man schon nach der Algebra-Vorlesung machen oder nach einer Spezialvorlesung, wenn Ihnen danach ist. Es wird irgendwann eine extra Podcast-Folge geben für das Sommersemester, wo ich darüber spreche, was in den beiden Vorlesungen passiert, die ich da mache. Und für die, die neugierig sind, werde ich dann auch noch ein bisschen was sagen dazu, was man in einer fortgeschrittenen Gruppentheorie-Vorlesung macht. Kann ja sein, dass da draußen irgendwo Menschen sind, die von Gruppen ähnlich begeistert sind wie ich. Okay, das war's. Dann sprechen wir jetzt über Gruppen, wo wir schon beim Thema sind. Wenn Sie noch Fragen haben zum Prüfungsgeschehen, zu den Anmeldungen oder auch zu der Lehramtsreform, also zu den Studiengangsreformen, die wir da machen, dann schreiben Sie mir E-Mails oder sprechen Sie mich nach der Vorlesung an im Januar oder so. Dann reden wir jetzt nämlich über Gruppen. Ich beginne in meinem linearen Algebra-Skript, in dem Kurzskript, das man da finden kann, in der Stud-IP-Veranstaltung auf Seite, jetzt muss ich mal eben gucken, 17. Wir hatten da so ein Kapitel, Kapitel 2, das hieß Algebraische Grundstrukturen. Und bei den algebraischen Grundstrukturen, da bauen wir wirklich alles von der Basis an auf, von den Grundlagen her. Und ganz viel von dem, was da passiert, muss ich mit Ihnen gar nicht wiederholen, weil wir das in der Algebra die ganze Zeit benutzt haben und ich sogar immer mal wieder zwischendurch darauf hingewiesen habe. Zum Beispiel muss ich jetzt nicht nochmal mit Ihnen durchsprechen, was eine Menge mit Verknüpfung ist, denn was eine Verknüpfung ist und dass man da manchmal auf Wohldefiniertheit achten muss und so, das haben wir alles immer wieder zwischendurch benutzt. Insbesondere muss ich da jetzt für Sie keine Beispiele durchsprechen oder wenn doch, im Skript finden Sie einiges, Sie können mich auch fragen. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber wir wiederholen nochmal die Definition einer Gruppe. Bei einer Gruppe haben wir eine Menge G und ein Symbol Kringel. Und das Paar G-Kringel heißt Gruppe genau dann, wenn vier Eigenschaften erfüllt sind, G1 bis G4. Die erste Eigenschaft ist, dass G mit Kringel eine Menge mit Verknüpfung ist. Die zweite Eigenschaft ist das Assoziativgesetz. Die dritte Eigenschaft ist, dass es ein sogenanntes neutrales Element gibt. Und die vierte Eigenschaft ist, dass jedes Gruppenelement ein sogenanntes Inverses hat. Und hierbei ist wichtig, in welcher Reihenfolge man die Elemente hinschreibt, deswegen wiederhole ich das nochmal kurz. In der dritten Gruppeneigenschaft mit dem neutralen Element brauchen wir ein Element, nennen wir es E, aus der Gruppe, das sich neutral verhält, und zwar, wenn man es von rechts mit etwas verknüpft. Das heißt also, dass für alle X aus der Gruppe G gelten soll, X Kringel E gleich X. Und dass das Element E von rechts kommt, ist hier wichtig, weil ja in einer Gruppe bei der Verknüpfung die Reihenfolge eine Rolle spielt im Allgemeinen. Und das heißt, wenn ich jetzt verlange, dass das Element E, wenn es von rechts kommt, neutral ist, heißt nicht, dass ich gleichzeitig verlange, dass es auch von links neutral ist. So, das ist wichtig. Denn insbesondere heißt das, dass wenn Sie zeigen sollen, dass irgendwas eine Gruppe ist, Sie auch nur das zeigen müssen. Sie müssen das nicht aus beiden Richtungen angucken. Genauso bei der Eigenschaft G4, wo es um die Existenz von inversen Elementen geht. Zu jedem Gruppenelement wünschen wir uns ein inverses Element und invers zu sein heißt, dass wenn man das ursprüngliche Element mit dem anderen verknüpft, und zwar so, dass das andere wieder rechts steht, dann kommt das neutrale Element der Gruppe raus. Wir haben also hier zwei Eigenschaften, bei denen wir einmal wirklich sehen, dass die Reihenfolge bei der Gruppenverknüpfung eine Rolle spielen kann. In beiden Fällen wird da von rechts mit etwas verknüpft und dann eine Eigenschaft gefordert. So, wenn klar ist, was wir für eine Verknüpfung haben, dann lassen wir häufig das Verknüpfungssymbol weg. Und ich habe auch später ganz oft die Notation vereinfacht und habe statt eines Kringels einfach nur einen Punkt hingeschrieben. Manchmal ein Kuller, wenn wir zwei Gruppen hatten und die Verknüpfung unterscheiden mussten oder so. Und es gibt gewisse Mengen mit Verknüpfung, bei denen die Verknüpfung bei mir eigentlich immer das Symbol Stern bekommt. Und das kennen Sie vielleicht schon von mir aus zwei Kontexten. Der eine Kontext ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Da benutze ich gerne einen Stern. Und genauso bei der Multiplikation von Matrizen. Und aus der linearen Algebra wissen Sie ja auch, wie das zusammenhängt. So, dann haben wir in der Vorlesung ein paar Beispiele gemacht. Und dann geht's weiter. Komisch, jetzt bin ich hier im Skript so merkwürdig gehüpft. Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte jetzt hier, ich bin immer noch auf Seite 17, da haben wir jetzt die Definition durchgequatscht, dann kommen Beispiele. Und das erste Lemma, was wir dann beweisen, ist, dass wir, wenn wir ein Element der Gruppe mit seinem Inversen verknüpfen, dass es dann eben gerade nicht auf die Reihenfolge ankommt, sondern in beide Richtungen kommt das neutrale Element der Gruppe raus. Außerdem ist das beim neutralen Element auch so, egal ob das von rechts oder von links kommt, es verhält sich immer neutral. Aber das muss man halt zeigen, das ist nicht allgemein klar, dass es so ist. Hui, meine Stimme. Ah, es ist noch morgens, meine Stimme ist noch nicht so richtig da. Stimmtest, morgendlicher Stimmtest. Okay. Dann zeigen wir auch, dass das neutrale Element eindeutig bestimmt ist und dass es auch zu jedem Element nur genau ein Inverses gibt. Und sowas benutzen wir ganz oft. Nach dem Motto, hey, hier ist ein Gruppenelement, das sich wie das Inverse zu bla verhält. Ja, dann muss es das Inverse zu bla sein. Und genauso, ah, hier ist irgendwas, das verhält sich neutral. Hey, dann muss es das neutrale Element sein, denn es gibt nur eins. Das ist in Gruppen ganz großartig, dass man ausgehend von diesen wenigen Axiomen dann sofort so viel Informationen erhält und dass da so viel plötzlich eindeutig ist. Daher kommen dann auch so Sachen wie die Kürzungsregel und so, das kommt alles noch. Erstmal so ein paar Begriffe. Eine Gruppe heißt endlich, wenn sie endlich viele Elemente hat. Sie heißt unendlich, wenn sie unendlich viele Elemente hat. Und die Mächtigkeit der Menge, die der Gruppe zugrunde liegt, die nennen wir normalerweise nicht Mächtigkeit, sondern Ordnung. Das ist aber einfach nur eine Konvention innerhalb der Gruppentheorie. Und kommutative Gruppen sind diejenigen, bei denen bei der Verknüpfung die Reihenfolge egal ist. Und die nennt man auch Abelsch, nach dem Mathematiker Abel. Also Abelsche Gruppen, kommutative Gruppen, das ist dasselbe. Und hier sehen wir jetzt einen Bezug zur Vorlesung Algebra. Da haben wir über Ringe gesprochen, insbesondere über kommutative Ringe. Und bei Ringen ist es ja so, dass man für die eine Verknüpfung eine Gruppenstruktur hat und dann auch immer mit einer Abelschen Gruppe. Und für die andere Verknüpfung hat man normalerweise wenig Informationen, aber manchmal hat man da das Kommutativgesetz und dann nennt man den Ring kommutativ. Okay, dann haben wir noch ein bisschen mehr Notation. Zum Beispiel weiß man jetzt ja, dass das neutrale Element eindeutig bestimmt ist und dann nennt man das 1, normalerweise 1 mit so einem Index dran, der bezeichnet, wie die Gruppe heißt. Bei additiver Schreibweise nehmen wir häufig eine 0, auch das kennen Sie schon. Und die Inversen, die jetzt ja auch eindeutig bestimmt sind, die kann man dann auch so bezeichnen, dass man sieht, woher sie kommen. Da machen wir einfach immer oben ein hoch minus 1 an das Element dran. Und dann sagt uns das nächste Lemma, irgendwas Naheliegendes würde ich ja sagen, wenn man zweimal invertiert, dann kommt wieder das ursprüngliche Element raus. Und das andere, was überhaupt nicht offensichtlich ist, naja, eigentlich schon, aber es ist was trotzdem häufig falsch gemacht wird, aber ich erkläre gleich, woher das wahrscheinlich kommt, das ist die sogenannte Hemd-Jacke-Regel. Wenn ich zwei Elemente verknüpfe und dann das Produkt invertiere, dann ist es dasselbe, als wenn ich die Elemente erst invertiere und dann verknüpfe, aber in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt also, a Kringel b in Klammern hoch minus 1 ist dasselbe wie b hoch minus 1 Kringel a hoch minus 1 für alle Gruppenelemente a und b. Und das kann man sich ganz gut merken mit dem Stichwort Hemd-Jacke-Regel, denn wenn ich erst ein Hemd anziehe oder sagen wir ein Pulli, Pulli-Jacke-Regel, finde ich auch gut, okay. Ich ziehe erst einen Pulli an und dann eine Jacke. Wenn ich jetzt die Sachen ausziehen möchte und nicht akrobatisch sein möchte, dann ziehe ich halt erst die Jacke aus und dann den Pulli. Das heißt, beim Invertieren gehe ich genau umgekehrt vor. Dann haben wir als nächstes die Kürzung. Ach so, ich wollte noch sagen, warum das häufig falsch gemacht wird. Jedenfalls denke ich das. Ich glaube, dass das häufig falsch gemacht wird und dass vergessen wird, dass man die Reihenfolge umdrehen muss, weil man irgendwie so dran gewöhnt ist, mit Strukturen zu arbeiten, wo bei der Verknüpfung die Reihenfolge egal ist. Und dann ist ja auch beim Invertieren und dann Verknüpfen die Reihenfolge egal. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor allem, wenn man am Anfang des Studiums ist und man quasi aus der Schule kommt und man noch nicht sensibilisiert ist für allgemeinere mathematische Strukturen, dass man dann einfach immer denkt, ja klar, die Reihenfolge ist egal, denn das kenne ich so. Und das gehört mir zu den wichtigsten Dingen am Anfang, sich bewusst zu machen, ja, nur weil ich das so kenne, heißt das nicht, dass es immer so ist. Und ich muss also, wenn ich Gruppen kennenlerne und wenn ich Mengen mit Verknüpfungen kennenlerne und da Dinge beweisen möchte, dann muss ich immer erstmal davon ausgehen, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt und dass die Reihenfolge dann doch mal keine Rolle spielt, das ist was Besonderes. Das ist einfach nur eine Veränderung der Denkweise. Und zum Glück gelingt das auch vielen Studis ganz gut, sich dann nach einer Weile dran zu gewöhnen. Und dann ist das nicht mehr so ein großes Problem. Als nächstes kommen die Kürzungsregeln. Die Kürzungsregeln, die begegnen uns in der Algebra wieder in Form von Kürzen bei Integritätsbereichen. Deswegen sieht es auch so ähnlich aus und heißt so ähnlich. In einer Gruppe haben wir allerdings im Gegensatz zu Ringen Kürzungsregeln immer. Immer dann, wenn wir eine Gleichung der Form a Kringel b gleich c Kringel b sehen, wenn also rechts das Gleiche steht, dann dürfen wir dieses Gleiche wegkürzen. Genauso links. Wenn links das Gleiche steht, dürfen wir das auch wegkürzen. Das geht in Gruppen immer. In Ringen haben wir gesehen, dass es nicht immer geht, bezogen auf die Multiplikation. Und das liegt dann wieder daran, dass wir eben in Ringen, bezogen auf die Multiplikation, normalerweise keine Gruppenstruktur haben. Bezogen auf die Addition geht das in Ringen. Da ist es gar kein Problem, denn da haben wir eine Gruppenstruktur. Und das haben wir ja auch schon häufiger benutzt in der Vorlesung Algebra. So, das waren die Kürzungsregeln. Dann kommen wieder Beispiele. Insbesondere habe ich in der linearen Algebra dann auch mal ein Beispiel gezeigt für eine Gruppe, die nicht kommutativ ist. Einfach damit man mal sowas gesehen hat. Da Sie jetzt schon ein bisschen weiter sind, muss ich Sie daran höchstens noch mal kurz erinnern. Sowas wie Permutationsgruppen, symmetrische Gruppen auf irgendwelchen Mengen, die sind im Allgemeinen nicht kommutativ. Immer dann, wenn wir Gruppen von Abbildungen haben, zum Beispiel die Automorphismengruppe eines Vektorraums oder so, dann muss man auf die Reihenfolge achten. Das kennen Sie schon. Jetzt kommen wir zum Begriff der Untergruppe. Eine Teilmenge einer Gruppe heißt Untergruppe genau dann, wenn sie mit der Einschränkung der Verknüpfung selbst eine Gruppe ist. Das heißt, dass man dann die Eigenschaften G1 bis G4 für diese Teilmenge mit der eingeschränkten Verknüpfung nachweisen muss. Und bei der eingeschränkten Verknüpfung ist tatsächlich was zu tun, denn man muss sich klar machen, dass bzw. ob zwei Elemente aus der Menge, nachdem man sie miteinander verknüpft hat, wieder etwas aus dieser Teilmenge liefern oder ob man vielleicht rausgeflogen ist. Und das Untergruppenkriterium ist sehr hilfreich, um abzukürzen, was man da zeigen muss. Denn in Wirklichkeit muss man ja nicht alle Gruppenaxiome nachweisen, manche vererben sich einfach. Aber sowas wie die Abgeschlossenheit und auch, dass man Inverse hat und so, das muss man sich schon überlegen. Da kommt dann gleich das Untergruppenkriterium. Und wie immer, Vorsicht, es gibt Teilmengen, die sehr schön aussehen, bei denen man denkt, klar, es ist eine Untergruppe, es ist aber keine. Und wenn Sie möchten, dann können Sie ja einfach mal die Menge Z der ganzen Zahlen nehmen mit der Addition. Das ist eine abelsche Gruppe. Und zwei sehr natürliche Teilmengen sind die Menge der geraden Zahlen und die Menge der ungeraden Zahlen. Und eine davon bildet eine Untergruppe und die andere nicht. Falls Sie das noch nicht gesehen haben, dann fordere ich Sie auf, darüber nachzudenken. Das ist eine schöne Hausaufgabe. Das Untergruppenkriterium sagt, Moment, vorher noch eine kleine Anmerkung. Wenn man eine Untergruppe hat, dann erbt die das neutrale Element der Gruppe. Das muss dann da drin liegen und muss dann dort das neutrale Element sein. Und die Untergruppe erbt auch die Inversen. Das heißt, wenn ich eine Untergruppe habe und dann ein Element darin und dann davon das Inverse bilde in der Untergruppe, dann ist das dasselbe Element wie das Inverse, das ich aus der großen Gruppe schon kannte. Das heißt, dass da nicht auf einmal irgendwas Seltsames, Neues passiert. Und das ist auch wieder so ein Unterschied zu Ringen. Bei Ringen kann es uns durchaus passieren, dass wir Teilringe haben. Oder ich fange mal so an. Wir nehmen einen Ring mit 1-Element. Und dann kann es uns passieren, dass wir da einen Teilring finden, der entweder gar kein 1-Element hat oder er hat zwar eins, aber ein anderes oder so. So komische Dinge. 1-Elemente in Ringen verhalten sich anders als neutrale Elemente in Gruppen. Ein neutrales Element einer Gruppe zu sein, ist wesentlich stärker. Da können so komische Dinge nicht passieren. Und wenn wir das haben, dann ist es ziemlich leicht, das Untergruppenkriterium zu zeigen. Eine Teilmenge einer Gruppe ist eine Untergruppe genau dann, wenn sie das 1-Element der Gruppe enthält, also das neutrale Element, Und wenn für alle Elemente A und B aus der Teilmenge gilt, dass A-Kringel B hoch minus 1 in der Teilmenge drin liegt. Nur diese zwei Sachen muss man nachprüfen, nicht G1 bis G4. Und wenn man das gemacht hat, hat man eine Untergruppe. Das ist also häufig eine große Arbeitserleichterung. Dann kann man damit schlussfolgern, dass Durchschnitte von Untergruppen auch wieder Untergruppen sind und solche Sachen. Das ist ganz angenehm. Und wenn man sich sowas alles überlegt hat, dann kommt als nächstes, mal überlegen, ich denke, dann kommt schon das Thema Homomorphismen. Genau. Wir brauchen da zwei Gruppen und ich nehme jetzt auch zwei Verknüpfungssymbole, Kringel und Kulla. Eine Abbildung Phi von einer Gruppe G mit Kringel in eine Gruppe H mit Kulla heißt Gruppenhomomorphismus, genau dann, wenn für alle Elemente aus der Startgruppe G gilt, nennen wir die Elemente A und B, dass A Kringel B in Klammern hoch Phi das gleiche ist wie A hoch Phi Kulla B hoch Phi. Es ist also egal, ob wir zuerst in der Gruppe G verknüpfen und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann in der Gruppe H verknüpfen. Oder, noch alberner ausgedrückt, es ist egal, ob wir zuerst in der Gruppe G kringeln und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann in der Gruppe H kullern. Und dann haben wir die üblichen Sachen. Bild, Kern, bla bla bla. Der Kern ist eine Untergruppe, sogar noch mehr, sogar ein Normalteiler, dazu kommen wir gleich. Das Bild ist eine Untergruppe der Zielgruppe. Das Einzelelement der Startgruppe geht auf das Einzelelement der Zielgruppe. Ein Homomorphismus zu sein heißt auch, dass man sich mit der Inversenbildung verträgt und so weiter. Und ein Gruppenhomomorphismus ist injektiv genau dann, wenn der Kern nur aus dem Einzelelement der Startgruppe besteht. Das ist eine tolle, sehr coole Eigenschaft, die sehr nützlich ist und die wir auch in Ringen öfter mal benutzt haben für die Gruppe, die wir da sehen bezüglich der Ringaddition. Hier kommt noch eine Eigenschaft, die auch in einem Lemma in der linearen Algebra steht und die mich dann zum Begriff des Normalteilers bringt. Der Kern ist nämlich nicht nur eine Untergruppe, sondern er hat eine Eigenschaft, die ein bisschen stärker ist. Das ist so eine Art Abgeschlossenheitseigenschaft, die Sie vielleicht an die Idealeigenschaft bei Ringen erinnert. Könnte sein. Mir geht es gerade so, wenn ich da so drauf gucke. Wenn ich einen Gruppenhomomorphismus Phi habe von G nach H und mir dann den Kern von Phi angucke und ein Element A aus dem Kern hernehme, dann gilt für alle Gruppenelemente G, dass G hoch minus 1 Kringel A Kringel G im Kern von Phi liegt. Ich habe also noch was Stärkeres als die Abgeschlossenheit unter der Verknüpfung Kringel. Ich habe auch noch, dass wenn ich mit einem Kernelement anfange und dann ein festes Gruppenelement hernehme und von links mit dem Inversen verknüpfe und von rechts mit dem Element selber, dass ich dann immer noch im Kern lande. Das ist irgendwie eine stärkere Abgeschlossenheit als einfach nur die Untergruppenabgeschlossenheit. Ja, und das führt uns zum Begriff eines Normalteilers. Denn sowas passiert in Gruppen öfter mal, dass man Untergruppen hat mit dieser etwas stärkeren Abgeschlossenheitseigenschaft. Die ist sehr interessant. Wie interessant, das merkt man erst, wenn man ein bisschen mehr Gruppentheorie macht. Sie schnuppern da rein in meiner Algebra-Vorlesung. Und wenn Sie dann beim Reinschnuppern merken, dass Sie das gut finden, dann sind Sie vielleicht ein Kandidat oder eine Kandidatin für meine Gruppentheorie-Vorlesung. Dazu irgendwann an anderer Stelle mal mehr. Jetzt schauen wir uns das Konzept eines Normalteilers mal kurz allgemein an. Was war da nochmal los? Wir haben eine Untergruppe, nennen wir sie N. Und die hat eine Eigenschaft, die stärker ist als die normale Abgeschlossenheitseigenschaft, nämlich die, wenn wir ein Element A aus N haben und ein Gruppenelement G aus G, dann ist G hoch minus 1 Kringel A Kringel G in N enthalten. In abelschen Gruppen sind alle Untergruppen Normalteiler, weil da bei dieser Kringelbeziehung man die Reihenfolge tauschen darf und sich dann G hoch minus 1 und G wegkürzen. Das ist also dann überhaupt nichts Besonderes. Aber in nicht abelschen Gruppen, da ist es spannend, nach Normalteilern zu suchen und zu gucken, ob es welche gibt, außer der trivialen Untergruppe und der ganzen Untergruppe. Und tatsächlich kann man Normalteiler benutzen, wenn es sie denn gibt und wenn die interessant sind, um Gruppen sozusagen aufzuteilen in kleinere Gruppen, und dann zum Beispiel Induktionsargumente zu machen und sowas. Das kann man benutzen, um Gruppen zu strukturieren und sie besser zu verstehen. Dann haben wir noch das Konzept von Nebenklassen. Und das ist der Einstieg in der Algebra in das Gruppentheorie-Kapitel, dass wir Nebenklassen wiederholen und das Konzept ein bisschen verallgemeinern. Deswegen auch hier nochmal, was ist da los? Wir haben eine Untergruppe H und ein Gruppenelement G und dann bilden wir die Menge H-Kringel G. Und die besteht einfach aus allen Elementen der Form A-Kringel G, wobei A aus H kommt. Sowas heißt Nebenklasse. Das Element G, was ich da benutzt habe, um die Nebenklasse sozusagen zu bezeichnen, heißt Vertreter oder Repräsentant und das ist nicht eindeutig bestimmt. Das kennen Sie von Faktoring, dass Repräsentanten nicht eindeutig bestimmt sind. Die Menge aller Nebenklassen bezeichne ich mit G-H, G modulo H sagen wir da häufig zu. Und da kann man dann Gruppenoperationen darauf definieren, bla bla bla, machen wir alles später. Interessant ist, was passiert, wenn man einen Normalteiler nimmt und dann da die Nebenklassen bildet. Dann kriegt man nämlich eine neue Struktur mit einer Verknüpfung, sodass da wieder eine Gruppe rauskommt. Und das habe ich in der Linear Algebra-Vorlesung ausführlich besprochen. Es gibt ein Beispiel, wo ich das im Ring Z mache, mit dem, also in der Gruppe Z mit Plus und mit der Untergruppe der durch drei teilbaren Zahlen. Da ist das genau einmal ausgeXt und da definiere ich eine Verknüpfung Box auf der Menge der Nebenklassen. Wenn ich jetzt in dieses Beispiel reingehe, habe ich halt den Normalteiler der durch drei teilbaren Zahlen. Das wäre in unserer Algebra-Notation einfach 3 mal z. Und dann habe ich insgesamt drei Nebenklassen, nämlich 3 mal z plus 0, 3 mal z plus 1 und 3 mal z plus 2. Und Sie wissen, wie man damit arbeitet, weil wir das in der Algebra schon geübt haben. In der Linienalgebra, als das noch neu war, habe ich das eingeführt mit einer Verknüpfung, die ich Box nenne. Und Box funktioniert so, dass man die Repräsentanten addiert. Das kennen Sie. Und da muss man sich klar machen, dass das wirklich eine Verknüpfung ist, dass also die Wahl des Repräsentanten egal ist. Und in der Linienalgebra muss man das einmal wirklich ausXen, weil man das da ja normalerweise noch nicht gesehen hat. Wenn Sie sich manchmal fragen, warum machen wir das, warum muss man da so Wohldefiniertheitssachen nachprüfen, dann empfehle ich Ihnen, sich das in der Linienalgebra nochmal anzugucken. So kommen wir zum Konzept einer Faktorgruppe. Wir haben also eine Gruppe, einen Normalteiler, bilden die Menge der Nebenklassen, bilden diese Boxverknüpfung. Und dann bekommen wir wieder eine Gruppe. Da muss man ein bisschen was nachweisen, aber das ist alles nicht so schlimm. Die Hauptarbeit ist, sich zu überlegen, dass man da wirklich eine Verknüpfung bekommt. Okay, dann hat man da auch so ganz einfache Mechanismen, wie man da ein neutrales Element findet, wie man Inverse findet, bla bla bla. Dann kann man einen Homomorphismus definieren, den sogenannten natürlichen Homomorphismus von der Gruppe G hinein in so eine Faktorgruppe, G modulo irgendwas. Da bildet man einfach die Gruppenelemente ab auf die davon repräsentierte Nebenklasse. Ganz einfach und ist eine super wichtige kanonische Abbildung, mit der wir oft arbeiten. Und das führt zum Homomorphiesatz. Der Homomorphiesatz für Gruppen sagt grob gesprochen, dass wenn wir zwei Gruppen haben, G Kringel und H Kuller, und einen Gruppenhomomorphismus mit Kern K, dann ist G modulo K als Gruppe isomorph zum Bild der Abbildung. Es gibt also einen Gruppenisomorphismus von der Gruppe G modulo K auf das Bild. Und noch ein bisschen allgemeiner heißt das, dass wir eine Faktorgruppe von G finden, die als Gruppe strukturgleich ist zu einer Untergruppe der Zielgruppe H, nämlich dem Bild. Ich glaube, dass ich da aufhören möchte, denn der Homomorphiesatz ist eigentlich schon ein ziemlich guter Zwischenschritt und auch ein wichtiger eine wichtige Zutat für viele Argumente in der Algebra. Wir haben da dann den Homomorphiesatz für Ringe und haben damit viel gearbeitet. Wenn Sie zu irgendwas davon Fragen haben, andere Beispiele sehen wollen als die in der Vorlesung oder was auch immer, dann sehr gerne. Dann kann ich nämlich irgendwann im Januar nochmal eine Podcast-Folge machen, kurz bevor die Vorlesungen wieder losgehen. Und dann am ersten Tag der neuen Vorlesungswoche, an diesem Montag, dann stürzen wir uns direkt ins Geschehen und fangen an, mit Gruppen zu arbeiten. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich hoffe, dass Sie sich an einiges einfach erinnern und dass Ihnen das auch Freude macht. Und wie gesagt, melden Sie sich unterwegs, wenn irgendwas ist. Bis zum neuen Jahr und bis zur nächsten Folge. Na, kommt meine Musik? Ja, da ist sie.